30-40% aller Lebensmittel global, die verschwenden wir. Man kann deswegen auch die Leute verstehen, die eine Robbe killen, weil da oben gibt es keinen Supermarkt oder einen Späti, wo man sich was Veganes holen kann.
Eine schöne Avocado.
Ja, die gibt's da nicht. Und dann kriegst du auf einmal so ein Fleischpatty und denkst, boah, der ist echt ziemlich echt, was denn das? Und ich kenne auch Leute, die schmeißen es schon einen Tag vorher weg, weil die im Ernst glauben, na, vielleicht haben die sich im Tag geirrt und es ist einfach schon doch einen Tag früher schon schlecht geworden.
Wir sind Juju und Fabi von den Vegan Superheroes.
Und in diesem Podcast helfen wir dir mit Leichtigkeit, vegan zu sein.
Willkommen bei Vegan Superheroes.
Lebensmittel, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen oder aus Überproduktion stammen, die landen normalerweise im Müll. Und Surplus rettet sie und bringt sie stattdessen zu dir nach Hause. Günstig, hauptsächlich vegan und mit einem riesigen Impact. Gegründet wurde Surplus von Raphael, den ihr gleich hier im Podcast hört. Er hat auch mal einige Jahre ohne Geld gelebt, um zu zeigen, dass man auch anders wirtschaften kann und dass das Leben auch anders möglich ist. Wir reden in dieser Folge über Mitgefühl, über große Visionen, ja, das ist ein Großdenker, über Lebensmittelverschwendung natürlich und darüber, warum Lebensmittel retten auch Tiere und Klima retten heißt. Und Raphael hat dir auch noch was mitgebracht, das siehst du am Ende dieser Folge. Viel Spaß. Die heutige Episode wird euch präsentiert von Koro. Wer Koro noch nicht kennt, das ist der Online-Shop unseres Vertrauens für sehr hochwertige Lebensmittel in großen Mengen zu fairen Preisen. Ihr findet da Nüsse, ihr findet da Trockenfrüchte, Proteinriegel, Schokoladen, Saaten, ganz viele Dinge. Und das alles in einer mit einer riesigen veganen Auswahl. Wir bestellen da regelmäßig und sind immer wieder verblüfft, was es für neue Möglichkeiten gibt, den Gaumen zu verwöhnen. Bei uns sind Mousse tatsächlich so das oberste Ding und natürlich so Sonnenblumenkerne im 2-Kilo-Paket und Cashewkerne und sowas. Aber diese Mousse sind wirklich eine Welt, die sich ja generell beim Veganwerden sich sehr eröffnet hat für uns. Und da ist es auf jeden Fall mal wert, richtig zu stöbern und zu gucken, was es da für Neuheiten gibt. Und mit dem Code vegangesund bekommst du 5% auf deine Bestellung. Check das unbedingt mal ab unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir maximal viel Spaß bei der Episode. In der heutigen Episode möchte ich euch eine Koryphäe der Lebensrettung vorstellen. Ja, wir sind oft schon aneinander vorbeischlawenzelt, haben es nie so richtig geschafft, uns mal kennenzulernen, kennen uns auch immer noch nicht, machen das jetzt hier mit euch gemeinsam. Und ich bin super froh, jetzt Raphael von Surplus zu interviewen und ihn euch vorzustellen. Raphael, kannst du mich gut hören?
Ich höre dich wunderbar, Fabian. Vielen Dank auch für diese liebe Vorstellung. Ich habe tatsächlich schon mal mindestens ein Menschenleben konkret gerettet durch so eine Spende bei DKMS. Weiß nicht, ob du da auch dabei bist, weil ja, ich glaube, wir lieben alle Tiere.
Nicht.
Leider nicht. Oh, unbedingt machen. Also ist kostenlos und für alle, die ja Tiere lieben, lieben wahrscheinlich auch Menschen so. Ja, sind ja auch alles Lebewesen und ich glaube, ob nur ein Tier, kleines oder großes oder Mensch, alle haben wir Liebe verdient und dass wir auch füreinander einstehen, füreinander da sind. Und wenn es einem schlecht geht, dass wir uns dann auch helfen. Und so gibt es eben Millionen verschiedene so Blutgruppen. Und umso mehr Menschen bei DKMS sich anmelden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir dann mal Blutkrebs haben, Leukämie, dass wir den Match haben und dass wir überleben. Und das allein, diese Vorstellung, als ich das gesehen habe, da stand auf dem Plakat, werde Lebensretter. Und ich so, ja, Lebensretter? Aber natürlich möchte ich Lebensretter werden. Mhm. Und habe mich dann angemeldet. Dann kam mir ein paar Jahre später so ein Brief so, hey, also es sieht so aus, als ob da ein Match ist. Das geht auch mittlerweile, ich glaube, sogar über die Nase, dass man sich da so registriert. Und dann haben die gesagt, du musst jetzt nochmal eine Probe machen, Blut und so. Und dann haben die gesagt, ja, der Match ist da. Ist eine Frau aus der Schweiz, ist alles anonym, da weiß man nicht wer. Und dann weiß er nicht, ob die überlebt, aber in der Regel überleben die Menschen dann schon. Hat sich nie gemeldet, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ja, kann ich das jedem nur sehr ans Herz legen, weil letztendlich ist einem anderen Menschen ein Leben schenken, weil man selbst da halt irgendwie für 1-2 Stunden an so einer Station ist, wo ein bisschen die, ich glaube, roten Blutkörperchen rausgefiltert werden aus dem Blut, aus dem Rückenmark kann man das auch machen, aber ich glaube mittlerweile ist 90-95%, was so rausgefiltert wird einfach und dann geht es halt direkt dahin und dann kriegt der Mensch ein anderer Mitmensch, einfach ein Bruder oder eine Schwester von uns hier, eine große Familie mit 8 Milliarden Menschen, kriegt dann die Chance auf ein zweites Leben. Und deswegen, ja, du hast da, meintest wahrscheinlich Lebensmittelretter, eine Koryphäe, aber ich würde gerne eine Koryphäe im Leben retten werden. Deswegen,
ja, da ist der Versprecher, der jetzt, wie schön, guck mal, dieser kleine Versprecher hat dafür gesorgt, dass wir so eine Information bekommen. Wow, das ist echt eingehend, so, weil, wie du das gesagt hast, für dich so ein kleiner Step, für die andere Person der Reset-Button, um nochmal eine neue Runde zu drehen auf dieser Erde. Das ist schon hardcore.
Ja. Ja, wirklich, wirklich. Und ja, seitdem habe ich jetzt auch nie wieder leider eine Anfrage bekommen. Das ist quasi ein bisschen wie Sechser im Lotto, dass man jemand das Leben retten kann. So. Und
ja.
Das Schöne ist ja, dass wenn wir Leben retten, quasi auch übersetzen auf eine pflanzliche Ernährung, also da können wir wirklich, da kann man ja pro Jahr Dutzende, teilweise sind es hunderte Tiere, wenn wir auch die Weichtiere und Fische und so mitzählen, die kann man ja einsparen bei einer pflanzlichen Ernährung. Also das ist ja auch Leben retten, also auch da wieder Menschenleben retten. Und genau, und ich habe dann aber, was du ja eigentlich sagen wolltest, Lebensmittel retten, diesen Begriff habe ich auch geprägt, so, weil der war ja nicht so wirklich präsent und es ging auch eher so, ja, es war auch Lebensmittel retten, wurde durch Foodsharing, was ich in meinem 5-jährigen Geldstreik von 2010 bis 2016 gelebt habe, da habe ich das einfach rauf und runter bei Markus Lanz, Stern TV, Galileo und hunderten anderen Medien, auch Podcasts, aber vor allem Radio damals noch und ein Buch geschrieben und Co. habe ich das einfach so, ich dachte, das muss positiv aufgeladen sein, dieses Lebensmittel retten. Das sind Mittel zum Leben und die retten wir und retten ist immer sowas, hey, das ist was Positives, weil das macht man in der Regel freiwillig. Ja, heldenhaftes, genau. Und jedes Lebewesen verdient es, geliebt zu werden und darf sich entfalten und das gelingt mir auch nicht 100%. Also ich bin auch schon auf Käfer raufgetreten. Oh, das tut mir immer noch leid. Und
oder
jetzt
auf
bin
Schnecken
ich,
oder sowas. Ja,
natürlich. Auf Schnecken und dann macht's mal. Knack und dann denkst du, oh Mann, das ist einfach, will ich doch gar nicht. Aber da, wo es möglich ist, und deswegen sage ich auch immer, ich ernähre mich vegan, ziemlich dogmatisch mit Ausnahmen, wenn es mal irgendwie einen Kuchen gibt von jemand, der das alles nicht so versteht und sich sehr Mühe gegeben hat und vielleicht auch schon sehr alt ist, so, dann bin ich da mal nicht dogmatisch, mache eine Ausnahme wirklich. Aber sonst bin ich so, dass ich sage, da kommt mir keine tierischen Produkte bei mir auf den Tisch und glaube aber auch, dass diese kleinen Act of Kindness, neulich war ich wieder, und das ist mir schon öfter passiert, auf dem See schwimmen und dann sehe ich so eine Biene, wie die da ab sich strampelt und die wird sterben. Irgendwann kommt ein Fisch und schnappt sich die so. So ist es halt in der Tierwelt. Aber ich halt so, nee, also natürlich, die Bienen sind so wichtig und ich rette jetzt die Biene. Und dann halte ich da die Hand hin und dann trage ich die, das ist dann anstrengend so zu schwimmen da so mit einer Hand. Und dann trage ich die raus und die haben mich noch nie gestochen, auch schon eine Hummel. Und es fühlt sich so schön an, Leben zu retten, auch diese kleinen Leben und zu sagen, hey, warum können wir nicht alle liebevoller, herzlicher miteinander umgehen und andere Lebewesen so behandeln, wie wir auch behandelt werden möchten?
Das ist der absolute Wertekompass. Da haben wir eine 100%ige Übereinstimmung. Und natürlich, dadurch, dass wir auf diese Welt geboren sind, hinterlassen wir ja Schaden. Ne? Wir können ja gar nichts dafür. Die Systeme sind ja so gebaut, wie auch immer du lebst, du wirst ja so oder so Schaden hinterlassen. Und du wirst ja auch in irgendeiner Art und Weise Tieren das Leben nehmen, sei es durch... Du weißt es, beim Autofahren, was auch immer, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Aber natürlich das so maximal, wie es geht, zu reduzieren, das sollte ja natürlich der Anspruch von uns allen sein. Zumindest wenn wir sagen, Menschen und Tiere, die ja auch, also wir sind ja eigentlich auch Tiere, wir sind ja Säugetiere. Ich habe ja ein 5 Monate altes Baby noch hier nebenan, wird gerade gestillt an der Brust, weil es ein Säugetier ist.
Ja.
Wo ist der Unterschied?
Voll,
wo soll der Unterschied sein?
Ja, finde ich schön, dass du das sagst. Also genau, das mit vegan leben, das geht nicht. Also du kannst vielleicht in den Wald gehen und an einer Stelle sitzen und versuchen irgendwie ein paar Beeren zu sammeln oder so und du trittst trotzdem irgendwann mal auf eine Schnecke, einen Wurm oder irgendwie einen Käfer. Aber auch hier unser Mikrofon, unser Computer, wahrscheinlich auch die Infrastruktur, da sind viele Tiere einfach in Mitleidenschaft geraten. Nicht nur durch die Treibhausgase, die durch die ganze Technik einfach ausgestoßen wird, Umweltverschmutzung, sondern auch, weil es teilweise ja noch vegane Kleber in unseren Geräten und Handys und Co. gibt. Aber ich glaube immer, dass es so, da wo es möglich ist, dass man das halt umsetzt, die Liebe zu den Tieren. Und das muss man jetzt auch nicht so verkopft machen, dass man sagt, oh Gott, was mache ich jetzt eigentlich so? Ja, es gibt
ich schwebe
vegan.
Jetzt.
Ja, genau. Also oder ich gebe mir gleich eine Kugel und nicht mal die ist vegan so.
Ja, genau.
Weil
oh Gott.
Das ist leider einfach in unserer Welt, gibt es ursprünglich halt, gab es viele tierische Produkte, die da verarbeitet wurden. Aber genau, Step by Step. Und ich bin auch selber ein großer Freund davon, Menschen, die sich nicht vegan, dogmatische oder flexi-vegan ernähren oder so weiter nicht zu verurteilen, sondern immer die Hand zu reichen. Und ich freue mich dann auch schon immer, wenn die sagen, hey, ich habe jetzt einen Tag in der Woche, wo ich mich vegetarisch ernähre. Finde ich schon gut, weil ich glaube, wir dürfen und müssen die kleinen Steps feiern. Und letztendlich, wenn aktuell sind es doch 1-2% Menschen in Deutschland, die sich vegan ernähren. Mhm. Sinnvoller wäre aber, hätten wir schon mal 80% Vegetarier, so anstatt, also nicht, dass ich jetzt sage, deswegen werde ich undogmatisch und fange jetzt wieder an, Tiere zu essen, aber dass wir das, glaube ich, sehen müssen als so eine Transformation. Und ich war auch Vegetarier, bevor ich mich zum Veganismus entschlossen habe und mein Herz da dem gefolgt ist. Mhm. Und dass wir da jedem Menschen, finde ich, auch so seine Zeit geben sollen. Ich finde auch Raffaela total stark und Tobi und andere, die da so, sagen wir, mit brachialer, zumindest auch sehr starker Rhetorik sich mit Menschen auseinandersetzen und dadurch einfach krass Welle machen, ist aber nicht meins und war noch nie meins. Also manchmal werde ich auch schon so ein bisschen so, ja, wenn dann Leute, die eigentlich so immer über heile Welt reden und die alle sich so für gut heißen und irgendwie so, ja, die guten Hipsters und irgendwie, keine Ahnung, einsetzen für die anderen Menschen und so und dann aber, und keine Ahnung, Minderheiten und so und dann aber einfach so Tiere essen, da denke ich immer so, also gerade da macht es ja irgendwie Sinn, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu denken und zu sagen, ja, du, ich habe das auch nur von meinen Eltern gelernt, Tiere zu essen, aber jetzt bist du ja ein freier Mensch und bist erwachsen und kannst selber entscheiden, wie viele Tiere du isst und wie viele Tiere du möchtest, dass du in Mitleidenschaft geraten und dann da auch zu sagen, ja, also da wäre ich dann manchmal so ein bisschen piekig, nicht laut und nicht so aggressiv, aber dass ich schon dann manchmal denke, so Mann, echt 2026 und wir sind immer nur 1-2% noch, die sich vegan ernähren, was da eigentlich los bei den Leuten?
Ja, das ist verrückt, na klar. Und diese aufkeimende Wut, ich kann das ja auch verstehen, ne? Und ich verstehe auch eine Vehemenz in der Sprache und eine Deutlichkeit und eine unerschütterliche Haltung, die man da einnimmt, das verstehe ich total. Die Frage ist halt immer, wo steht die Person, die vor mir ist? Und ich stelle mir das manchmal vor wie so eine Muschel, weißt du? Die ist gerade so ganz leicht geöffnet und dann kommt jemand mit Druck und dann ist das Ding zu und dann bleibt es auch zu. Aber es gibt auch gar keinen Messwert für, das ist jetzt effektiver oder nicht. Macht man lieber nur Rezepte und zeigt das fluffigste Brot, was vegan ist, mit der weichesten Butter und dem tollsten Topping und macht da draus ein Instagrammable super süßes Video, weißt du, und erwähnt nicht mal das Wort vegan. Oder steht man auf dem Kölner Dom, blutverschmiert mit einem Schild und so. Und dazwischen gibt es ja auch 1000 Levels und irgendwie alles ist wichtig. Und es ist immer noch so zu dechiffrieren, was ist jetzt das, was wirklich den Großteil der Menschen anspricht. Da bin ich ja noch nicht ganz hintergestiegen.
Ja, hast du voll recht. Ich glaube, da gibt es auch meiner Erkenntnis nach auch keine wirkliche Studien. Und ich weiß nur, dass beide Wege funktionieren. Was effektiver ist, das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass mein, sagen wir mal, auch Dogmatismus im Geldstreik, das war ja auch ganz bewusst provozierend gegenüber allen, die Geld benutzen, alle, die Teil des Systems sind. Und ich habe mich auch als Kapitalist gesehen, obwohl ich kein Geld genutzt habe, aber ich habe ja im Kapitalismus gelebt. Ich habe ja profitiert von den Überschüssen, weil wenn wir heute sagen, ja, ungefähr 30-40% aller Lebensmittel global, die verschwenden wir, dann heißt es im Umkehrschluss 30-40% machen wir Überproduktion und davon profitiert der Kapitalismus, davon profitieren die Corporates, die Firmen, die eben, wenn sie was verkaufen, Geld verdienen, nicht wenn du was isst. Und wenn ich dann halt das MAD verkürze, das heißt ja mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab, aber seit fast 45 Jahren wurde es eingeführt, das MAD, und das hat dazu geführt, dass Milliarden Produkte allein in Deutschland, und es sind wahrscheinlich eher Dutzende Milliarden, weggeschmissen wurden. Und gleichzeitig hat es Milliarden an Profits geschaffen für die Konzerne, die an Lebensmittelproduktion und Verkauf Geld verdienen und nicht an dem, es wird gegessen. Und da steckt auch, ich will das irgendwann mal aufdecken, so ein bisschen, weiß nicht, ob du Günter Wallraff kennst.
Ja, na klar. Ich bin auch Kameramann, also sag mir gerne Bescheid.
Echt? Ne?
Echt? Sag gerne Bescheid, ich bin bei so einem Ding sofort dabei.
Ja, so investigativ, ich fand das so krass, was der schon gemacht hat. Und die letzte Sache war ja mit Burger King, wo er da irgendwie aufgedeckt hat, so die veganen Patties, wo die sagen, die Grünen sind jetzt alle, oder nehme ich halt hier so einen anderen, die sehen doch ähnlich aus.
Boah, ey.
Mega, also cool auch, Chapeau an Burger King. Ich glaube, McDonald's hat schon wieder sein gelassen mit den plant-based Burgern, aber Burger King macht's, glaube ich, noch. Und fand ich auch mega krass, dass die so eine Watschen bekommen haben, weil das musst du ja auch. Also sowas ist ja einfach absolut sträflich. Da ein Menschen, der sich ethisch oder aus was für immer Gründen, Klima, Liebe für eine pflanzliche Ernährung entscheidet, und dann kriegst du auf einmal so ein Fleischpaddy und denkst, boah, der ist echt ziemlich echt, was denn das? Und dann ist das, da muss man, also mir, ich habe schon mal aus Versehen Fleisch gegessen und da war mir schon wieder anders.
Also das, ja, war, ich habe auch, ist nicht lange her, ich habe vor 3 Monaten eine Currywurst gegessen. Da war ich nämlich auf einer Produktion und dann gab es da ganz so ein Buffet aufgebaut und dann war da so eine kleine Karte, so eine Tafel, die da so stand, die ganz hübsch auch aussah, und da stand halt vegane Currywurst und dann waren dann hinter der Theke waren dann 2 Töpfe und ich habe halt, dachte mir halt, das ist vegane Currywurst, und dann habe ich aufgemacht und gegessen, dachte mir so, oh mein Gott, das schmeckt extrem gut. Ich habe das auch so all meinen anderen Leuten gezeigt, so die nicht vegan, so gesagt, guck mal hier, man merkt keinen Unterschied mehr, das ist total krass. Und dann stehe ich da so und will mir die 2. Runde holen und dann höre ich halt so ein Gespräch, so, ja, welche war jetzt die vegane Wurst? Und ich so, nein, oh nein, warum fragen die das? Und dann gucke ich und dann die da und dann, oh nein, nicht die, oh nein, die, und dann, oh, die habe ich gegessen gerade, und das war echt extrem. Ich hatte auch das erste, der erste Impuls war, ich würde gerne mich übergeben, das war wirklich der allererste Gedanke, den ich hatte. Und dann habe ich halt irgendwie so, war ich ein bisschen grummelig, so ein paar Minuten, dachte mir, ich war ja nicht achtsam genug, es ist ja meine eigene Verantwortung, ne? Ich war ja nicht achtsam genug. Und dann auch so, boah, fühlt sich doch jetzt echt nicht cool an. War so richtig eine, gegen meine eigenen Werte gekämpft. Oder was heißt gekämpft? Gegessen.
Ja, ich finde es voll schön, was du gesagt hast, dass die so gut geschmeckt hat. Und ich glaube, das ist vielen Menschen, die sich noch nicht vegan ernähren, gar nicht bewusst. Die allermeisten Menschen, die sich vegan ernähren, die machen das nicht, weil der Käse so scheiße schmeckt, weil die Wurst so eklig schmeckt.
Ganz genau.
Oder der Döner, sondern, also mir hat, muss ich ganz ehrlich sagen, auch vieles davon echt geschmeckt. Also so im Nachhinein so ein innerer Ekel, ja, aber einfach vom Geschmack und dann natürlich noch mit einer geilen Soße und so. Na klar. Und ich habe Döner geliebt, muss ich wirklich sagen. Das ist einfach auch wahrscheinlich wegen der geilen Knoblauchsoße und irgendwie Fett
die
und
ganze
Fleisch.
Komposition, genau, schön salzig,
aber
alles drin.
Wir machen das ja nicht, weil wir sagen, das schmeckt alles eklig, also, sondern weil wir da auch so eine innere Überzeugung haben. Und der Kompass, der Wertekanon ist bei den einen mehr Richtung Tierliebe, bei dem anderen mehr ökologisch. Unterschiedliche Zahlen, aber so 10-20% ist es mindestens, was die Tierindustrie global an Treibhausgasen ausstößt. Ich habe auch schon Statistiken gesehen von über 50%.
Ja.
Das heißt, das ist ein Riesenspektrum, und ich glaube, aktuell sind es so 77% der Agrarfläche global, die genutzt wird für Weideflächen und vor allem natürlich Anbauflächen für Soja, Getreide und Co. Und das wissen viele Leute nicht, aber ja, ungefähr die Hälfte des gesamten Getreides, was wir weltweit produzieren, ist nur für Tiere. Und 95% oder teilweise sogar mehr der gesamten Sojaproduktion auf unserer Erde ist wieder nur für Tiere. Und das heißt, das ist meine große Vision, ist ja eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Und das können wir schaffen und das werden wir schaffen, und ich werde dafür alles geben. Und ich sage dann auch immer so, eigentlich ist es ziemlich derbe, dirty, krank, wenn jetzt so ein Alien hier auf die Erde kommt und der sieht dann da so, da sind die Menschen und die halten die Tiere unter katastrophalen Bedingungen ein paar Wochen Kopf ab oder auch nach ein paar Monaten oder so, obwohl die Jahrzehnte leben können, von Schweinen zu Kühen. Hühner sind ja noch kürzer und so. Aber jetzt wird es ja noch perverser. Wir füttern diese Tiere, die leiden, dann schmeißen wir auch von den Tieren nochmal die Hälfte weg oder so. Und wir lassen aber unsere Mitmenschen, die fast 700 Millionen Menschen, das sind hauptsächlich auch Kinder, Jugendliche, die hungern nicht nur, sondern Millionen Kinder verhungern jedes Jahr. Und wir bevorzugen es aber lieber, Tieren Essen zu geben und die Tiere zu essen, anstatt zu sagen, ja, eigentlich wäre es doch irgendwie sinnvoller, wenn wir erstmal alle satt bekommen von den Menschen. Also dann, für mich ist da immer noch so ein bisschen Spezizismus auch in meinem Kopf. Menschen, ich esse auch einen Eisbär. Wenn ich Hunger habe, ich bin da oben, da ist mein Boot verschollen oder so, dann esse ich einen Eisbär, esse ich einen Fisch, dann haue ich auch der Kuh den Kopf ab und sorge für Essen für meine Familie. Das weiß ich, dass ich das machen würde im Notfall, und kann deswegen auch die Leute verstehen, die eine Robbe killen, weil da oben gibt es keinen Supermarkt oder einen Späti, wo man sich was Veganes holen kann.
Eine schöne Avocado.
Ja, die gibt es da nicht. Und so auch irgendwo bist du auf einer Insel, willst du halt auch nicht nur Kokosnuss essen oder so. Und dann holst du halt den Fisch. completely get it und ich glaube, darum geht es auch überhaupt nicht. Das können alle so weitermachen, aber die Supermarktgeneration, die wir sind, wir haben ja, das ist ja auch der ökologische Fußabdruck wieder und vor allem das Leid, weil der Fisch, der hat ja dann 99,999% ein geiles Leben und die letzten 30 Sekunden, 90 Sekunden hat er da gelitten, aber das kann ich verstehen, das ist irgendwie, das war schon seit Jahrzehntausenden so und das finde ich, muss man jetzt auch nicht sagen, dass die dann lieber hungern sollen, aber ja, dass wir eben wirklich unsere Mitmenschen eigentlich depriorisieren und unseren eigenen konditionierten Essverhalten mehr nachkommen, als so einen Tick aufs Herz zu hören und zu sagen, ja, eigentlich ist das schon ziemlich räudig und asozial, wie wir umgehen und es wird, keiner spricht drüber. Es ist ein Thema Hunger. Die Vereinten Nationen haben das zwar vor, bis 2030 zu beenden. Wir werden da gnadenlos scheitern.
Okay.
So wie bei den Klimazielen werden wir, das war jetzt auch gerade die Hitzewelle, haben wir ja auch mitbekommen, da sind wir auch schon way past 1,5 Grad gemittelte globale Erderwärmung. Da werden wir auch richtig fett drüber schießen, wenn nicht irgendwie ein Wunder passiert. Mhm. Und so werden wir auch das Ziel Zero Hunger, was von den Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen, also No Poverty und dann Zero Hunger, das zweite von den 17 SDGs, das werden wir auch massiv scheitern, massiv verfehlen. Und ich habe dann auch schon vor zu sagen, ja, anscheinend müssen wir es halt selber anpacken. Also es bringt ja nichts, immer zu sagen, ey, der Merz, der kriegt es nicht hin, der Merz, der verzapft dies und jenes und die EU und jetzt kommt noch die AfD und der Trump ist sowieso beschissen und der Putin hat eh eine Macke und ich glaube, wir können mit dem Finger immer auf die anderen zeigen, die noch größeren ökologischen Fußabdruck haben, die mit dem Privatjet und am besten noch die Milliardäre und da auch so ein persönliches, ja, wie kann das sein, dass wir Menschen haben, die verhungern, gleichzeitig gibt es Menschen, die haben 1000 Milliarden in ihrem Besitz. Das ist ja also total schräg, das System, oder eigentlich verkorkst. Aber für mich ist dieses Hungerthema eben ja, wo ich denke, da können wir auch oder sollten wir auch irgendwie gucken, wie können wir eine Eigenverantwortung übernehmen. Und zum Beispiel die pflanzliche Ernährung ist ja schon ein Schritt, weil ich sage, hey, ich muss halt essen und meine Fläche, die ich konsumiere und die wiederum Pestizide essen wir quasi mit und lassen wir dann auch auf unser Essen sprühen, weil meistens essen wir ja nicht Bio, Pestizide, Herbizide, dann die Pumpen und dann die Traktoren und alles, das wird einfach mal massiv reduziert, also hängt ein bisschen davon ab, wie deine Ernährung vorher war, aber das kann auch bis zu, wenn du mit einer normalen Ernährung, sind wir jetzt glaube ich bei 50 Kilo Fleisch pro Jahr hier in Deutschland, dann kannst du das um 70-90% reduzieren und das heißt halt 70-90% weniger Wasser, weniger Pestizide, weniger Traktoren, mehr Fläche für die Natur und wir brauchen ja mehr Natur, mehr Bäume und Reforestation und nicht noch mehr Abholzen und so und deswegen sehe ich Veganismus und Zero Hunger ist auch ganz nah beieinander und überlappt unglaublich viel und diese Werte, warum, wieso wir da füreinander einstehen, für die Menschen und die Tiere. Ich glaube, das entspringt alles der Liebe aus dem Herzen. Deswegen, ja, meine große Vision ist da zu sagen, Zero Waste for Zero Hunger und 2030 so ein 10-Jahres-Plan umsetzen mit am besten irgendwie Billie Eilish und Barack Obama, Arnold Schwarzenegger, irgendwelchen, nicht, dass die 100% vegan sind, aber mit möglichst großen, ich glaube, Billie ist vegan, ziemlich straight und hat über 100 Millionen Follower. Wie geil ist das denn? Ja, ist der Wahnsinn. Und die pusht es ja auch immer wieder. Ja. Ey, wie cool. Danke, Billy. Großes Vorbild. Und Arni ist halt auch ein krasser Dude, der schon kalifornischer Präsident, Gouverneur war. Seine Schauspielleistung ist mal was anderes, aber der setzt sich ja auch irgendwie für eine bessere Welt ein und zu sagen, hey, so ein richtiges Line-up von geilen Bands, einfach Luisa Neubauer, so richtig krassen Vorbildern, von denen wir, oder ich würde sagen, Obama ist mindestens the most best president alive, so, der hat auch seine Sachen gemacht, die ich nicht gut finde, aber wirklich so ein fettes Line-up und dann zu sagen, okay, die Vereinten Nationen haben es irgendwie versucht, aber die sind gnadenlos gescheitert und jetzt gehen wir es an als Zivilgesellschaft, als Gemeinschaft, als Menschheit. Und so ein bisschen wie 1985, ich weiß nicht, ob du Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, wo das Wimbledon-Stadion da einfach massiv voll war. Ich glaube, 1 Milliarde Menschen haben zugeschaut, dieses Konzert. Da kamen für damalige Verhältnisse, ich glaube, 150 Millionen oder so zusammen. Das ist quasi wie heute 1/2 Milliarde oder 1 Milliarde. Also auch richtig fett Cash. Und das war halt Africa Aid. Und die meisten Menschen, die hungern, sind leider in Afrika. Und wie dann der ganze Weg ist, wie kann man den Menschen eigentlich wirklich zur Seite stehen am allerbesten? Weil wir wollen ja nicht einen Fisch vorbeibringen, sondern Fischen beibringen und Freiheit und auch kein White Saviorism rüberbringen, sondern auch gucken, ja, 10% aller globalen Treibhausgase entstehen durch Food Waste. Das heißt, wenn wir weniger verschwenden, dann entsteht da weniger Klimawandel und dadurch gibt es dann auch mehr Essen. Wenn wir weniger Rosen, Baumwolle, Mangos oder sogar ja eben tierische Produkte aus dem globalen Süden importieren, ja, dann ist da halt auch mehr Wasser im Grundwasser, mehr Wasser im Fluss, mehr Wasser im See, was wir nicht abgebaut haben. Und das ist ja alles super komplex, aber da eben wirklich Wege zu finden, wie können wir effektiv den Hunger zumindest dann bis 2040 so massiv reduzieren, wie es das bisher noch nicht so gab. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, wo eigentlich 99% der Menschheit sagt, ja cool, da bin ich dabei. Und das mal als Wirklichkeit werden lassen.
Hammer. Es wirkt gerade, als würde ich ein YouTube-Video gucken. Ich bin total inspiriert, einfach durch deine ganzen Worte, durch die großen Bilder, die du gemalt hast, durch diese delusional Vorstellung, die du hast, so fernab von dem, was ein eingeschränkter Geist sich vorstellen kann. Du bist total open-minded, wie so eine riesige Map. Habe ich mir das gerade alles vorgestellt, richtig schön. Und auch, dass du ins Universum greifst, um ein paar Sterne abzubekommen. Also das ist echt extrem inspirierend. Vielen Dank dafür. Du hast so viele Sachen gesagt. Ich versuche auf eine Sache einzugehen. Du meintest, dass die Lebensmittelkonzerne ab dem Moment sozusagen, wo das Produkt übers Band geht, piep, ab da beginnt für sie das Geld. Und was dann danach passiert, ist denen ja völlig egal. Das juckt die ja nicht. Ob das gegessen wird, ob es weggeschmissen wird, ob es gespendet wird, das ist denen ja egal. Ist das richtig?
Genau, es geht sogar noch ein bisschen weiter. Da verdient der Supermarkt. Die schmeißen auch was weg. Die Supermärkte sind auch verantwortlich für einen Großteil der Lebensmittelverschwendung, schmeißen aber selber nur ganz wenig weg, weil letztendlich, wenn der Supermarkt die ganzen Produkte, die du hier hinter mir um mich herum siehst, wir haben mittlerweile 250 Produkte haben wir fast 300 bei uns im Shop von Surplus und das funktioniert so, dass wenn ein Produkt, ob das eine Salzpackung ist, ein Smoothie ist, Nudelpackung, Tomatenpassata, was auch immer. All diese Produkte bekommen ein MAD, mindestens haltbar bis, von dem Produzent und der Hersteller. So, die können das frei entscheiden. Manchmal gibt es auch noch DIN-Normen und so, aber die haben da schon eine relative Freiheit. So, und jetzt können die sagen, naja, packe ich da jetzt drauf 3 Jahre bei der Nudelpackung oder lasse ich lieber 2 Jahre, oder? So, dann sagen wir ja doch lieber 2 Jahre. So, da ist dann der Hersteller, der Produzent auch verantwortlich, weil er natürlich sagt, ja, er will kein Risiko eingehen, aber er weiß halt auch, na, am Ende wird mehr weggeschmissen und dadurch wird wieder mehr produziert und wieder verkauft, weil der Supermarkt, der kauft es von einem Produzenten. Das heißt, der Produzent kriegt die Kohle erstmal vom Zentrallager, wo es hingeliefert wird, von der Supermarktkette. Und dann macht's quasi düt, wenn er der LKW anrauscht und es ins Zentrallager abgibt von Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Co. Und dann an der Supermarkt verdient der nur ganz wenig, so 15-20% Rohmarge haben die, also relativ klein bei den Discountern und dann die Supermärkte so 30% plus minus, die keine Discounter sind. Aber natürlich verdienen die auch an dem, was sie verkaufen. So. Und wenn du dann zu Hause, wir schmeißen aktuell so 200 Euro pro Jahr weg an Lebensmitteln, 75 Kilo, das ist schon eine ganze Menge. Das heißt letztendlich, dass wir, ich glaube, aktuell in der EU 130 Milliarden Euro pro Jahr wegschmeißen. Und wenn wir halt 130 Milliarden Euro an Lebensmitteln nicht mehr wegschmeißen würden, dann würden wir insgesamt die Lebensmittelverschwendung massiv reduzieren und damit die Überproduktion. Das heißt, letztendlich ist unser System, es ist so, wie wenn wir halt Autos produzieren, wo halt immer so 30-40% vom Sprit einfach aus dem Tank rausläuft. So, dann verdient halt der Shell und der Aral und so, die verdienen dann einfach 30-40% mehr. Und dann kann man sich auch darum kümmern, dass man seinen Tank flickt, fixt und dann sagt, ja, ich achte auf meine Sinne, sehen, riechen, schmecken, anstatt das MAD zu checken. Und da halt auch zu gucken, selbst ein Joghurt hält auch mal ein halbes Jahr. Greenpeace hat eine Studie gemacht, dass sogar 270 Tage nach Ablauf vom MHD der noch bestens genießbar ist. Oben setzt sich vielleicht ein bisschen Wasser ab. Aber das siehst du. Du kannst beim Joghurt schon sehen, ist der aufgewellt, dann kannst du in einer Regel gleich wegschmeißen. Dann machst du ihn auf, dann siehst du, in der Schimmel sein sollte und dann kannst du immer noch probieren. Und da weiß unser Gaumen sofort, vor 45 Jahren, da gab es kein MHD, da stand immer nur das Produktionsdatum auf den Produkten.
Ja.
Witzig. Und dann hat sich halt irgendein Schlauer wahrscheinlich von der Lobby, von der Lebensmittelindustrie gesagt, du, eigentlich wär's doch gut, wir sagen denen einfach, dann wird es schlecht, beziehungsweise dann garantieren wir nicht mehr, dass alles perfekt ist, Farbe, Geruch, Geschmack, Nährstoffe und Co. Und dann machen wir das Datum, weil dann verdienen wir ja mehr, dann machen wir, erweitern wir einfach unseren Absatzmarkt. Und dann ist es so pervers geworden, dass halt echt mittlerweile in Deutschland Reality Check Millionen ein Produkt sogar am Tag, wo das MAD abläuft, wegschmeißen, ohne es zu kontrollieren. Gnadenlos, eiskalt. Und das können wir uns leisten, aber ethisch, ökologisch ist es eine Vollkatastrophe.
Das heißt, weil diese Zahl da drauf steht, sozusagen geht das Gehirn und die Gefühle und so, das geht alles aus, weil da steht ja die Zahl drauf. Und das ist das, was uns gesagt wird von den HerstellerInnen. Wenn die Zahl erreicht ist, aussortieren, dann kommt es weg.
Genau, dann kann man auch mit gutem Gewissen es wegsortieren, weil es ja sehr schlecht ist, ja jetzt abgelaufen. Und ich kenne auch Leute, die schmeißen es schon einen Tag vorher weg, weil die im Ernst glauben, na, vielleicht haben die sich um den Tag geirrt und es ist einfach schon doch einen Tag früher schon schlecht geworden. Das heißt, da ist auch eine sehr große Angst und Angst ist oft kein guter Begleiter im Leben. Mhm. Also ich glaube, es ist gut, wenn man große Angstgefühle hat, dass man die dann irgendwie aufarbeitet, Therapie macht und so, aber wenn du viel Angst hast, dann kommst du nicht so weit und kannst auch vielleicht, ja, bei Lebensmitteln, dann muss man da irgendwie auch dran arbeiten, so wie wenn du eine Spinnenphobie hast. Also dann hilft es ja nicht, von Spinnen fern zu bleiben, weil dann bleibt die Phobie, sondern dann macht man vielleicht eine Spinnentherapie oder so und wahrscheinlich krabbeln dann irgendwelche Spinnen bei dir irgendwann mal rum und dann denkst du irgendwann, ach, die sind da eigentlich ganz lieb und hier in Deutschland gibt es sowieso keine giftigen, also im Zweifel erdrückst du sie, weil du halt ein Riesensäugetier bist und du bist halt so eine kleine Spinne oder Käfer oder so und ich glaube, wenn wir Ängste haben, ja, dann ist es auch gut, die zu facen und da reinzugehen und die dann dadurch zu überwinden und dann auch irgendwie zu spüren, ja, es ist alles hier oben bei uns im Kopf, oder nicht alles, aber sehr, sehr viel ist in unserem Kopf, positiver Placebo, negativer Placebo. Mhm. Wir können ja, so wie wir haben vorhin über Fleischessen gesprochen, das kann natürlich auch im Kopf ganz eklig auf einmal sein, wenn ich dir sage, ja, du hast jetzt gerade Maden gegessen und so und ich zeig dir das, dann kannst du von einer Sekunde auf der anderen, sagt dein Körper, jetzt geht's dir schlecht oder hey, du hast was gegessen und es ist todgiftig.
Ja.
Dann macht dein Körper Symptome und du fährst runter. Also wirklich dein Gesundheitssystem. Und so kannst du ja auch in der Alarmbereitschaft Fight and Flight. Da bist du ja dann auch entweder, weiß nicht, 10-mal stärker als sonst, kannst noch 10-mal mehr rennen und also das ist ja Wahnsinn, was wäre alles hier oben. Also meine Mutter hat immer gesagt, die stärkste Nation ist die Imagination. Und das heißt, letztendlich sind wir, glaube ich, alle noch viel potenter. Und ich glaube, es war Aristoteles, der gesagt hat, es ist traurig, dass die Kinder Angst vor der Dunkelheit haben. Aber die wahrhafte Tragödie ist, dass die Menschen, die Erwachsenen, Angst vorm Licht haben.
Schön. Boah, wow, es steckt da so viel drin. Oh, wow, ich fange direkt an, über mein eigenes Leben nachzudenken, wenn du das so sagst. Mit meinen Kindern und so und wie ich denen das vorlebe und wie man mehr dem Licht näher kommen kann und so. Das ist mir auch so wichtig, weißt du, dieses Selbstwirksame und dieses, das Leben findet im Kopf statt, life is mental, da drin sozusagen kann man, das ist frei, da darfst du ja denken und machen, was du willst, da darfst du dir vorstellen, mit Arnold Schwarzenegger und mit allen diese Welt vom Hunger zu befreien. Im Kopf geht das ja, das ist ja der einzige Raum, den keiner antasten kann. Deswegen holt mich das emotional gerade total ab, was du da sagst und ich wusste nicht, dass Aristoteles da so gute Worte für gefunden hat. Was für ein weiser Mann.
Ja, und alles ist ja eine Kopfgeburt. Guck mal, Vegan Superheroes, das ist hier bei dir oder bei euch gestartet.
Ja, klar.
Und jetzt guck mal,
ich dachte mir, es gibt noch keine es gibt weltweit noch keine Bewegung, die vegan sein als Superkraft feiert, weißt du? Weil es ist immer so, dass die Leute sagen, ich bin vegan und dann so, sorry, ich würde gerne, da haben die so eine geduckte Haltung. Dabei ist es so, ich bin eine Veganerin, ich bin ein Veganer, ich kämpfe jetzt für die Tiere, ich esse das nicht mehr. Das ist voller Standing und wir wollen denen ja die Blumen dafür geben und sagen, wow, du bist für uns ein Superheld. In dieser Welt, jetzt zu machen, dich dazu entscheiden, feiern wir extrem. Und deswegen bist du der Held der Geschichte, die Heldin der Geschichte. Das war so unser Gedanke. Und da ist das auch so ein bisschen entstanden.
Ja, geil. Und guck mal, das war eine Kopfgeburt.
Ja, 100%.
Und das heißt, die Kopfgeburt auch, ich will das Olympiastadion voll machen und ja da wirklich die Leute begeistern und so ein Spark, vielleicht kann man das auch wirklich, muss ja irgendwo wie ein Waldbrand, der beginnt ja auch irgendwo ein positiver Virus so und vegan. Ja. Ich habe in Italien, du sei Anke und Po Italiano, ne? Quindi, ich war in Italien, habe ich Carlo Vegano kennengelernt.
Oh, okay.
2009 im Praktikum, wo ich da war. Ich hatte ganz ehrlich, Fabian, ich hatte Veganismus, vegane pflanzliche Ernährung, das hatte ich nicht im Horizont. Das gab's bei mir nicht, es existierte nicht. Und dann ist da auf einmal so ein Typ, und das ist 2009, ich meine, das ist auch nicht so lange her, und ich war da schon echt ein paar Jahre erwachsen. Das war voll krass, wie der dann auf einmal wie so ein neues Portal aufgemacht hat. Das ist möglich. Und das schmeckt sogar geil. Ich so, boah, Alter, könnte ich nie, viel zu extrem, würde ich nie machen. Aber ich finde es cool, dass er es macht. Und Respekt so. Aber für mich. Und trotzdem hat er durch sein Leben und wie er es gelebt hat und auch ganz so lieb hat eingeladen und fein gekocht und so. Ich dachte einfach nur, geil, ist echt stark. Aber ich bin ja schon Vegetarier, also ich mache ja schon echt so viel und so. Mhm. Man macht sich ja selber die Ausreden. Trotzdem hat er letztendlich irgendwo den Veganismus in meinem Herzen aktiviert, dass ich das überhaupt als Weg sehe. Vorher war diese Dimension, die gab es nicht in meinem Leben. Ja. Und so war letztendlich das auch wieder so eine Kopfgeburt. Und es ist nicht mehr aus meinem Kopf gegangen, bis ich dann, ich glaube, 31. Oktober oder 1. November ist der International Vegan Day so. Mhm. Da war ich in Costa Rica, Pura Vida, und war dann so, okay, jetzt mache ich's, ich kann nicht mehr die ganze Zeit über Tierliebe sprechen und wir sollen irgendwie für unseren ökologischen Fußabdruck versuchen, alles zu tun und so. Ich war dann so, ich muss jetzt wirklich anfangen, das auch zu leben, das bringt nichts mehr. Und stark. Ja, seitdem habe ich mich pflanzlich ernährt und bin da auch super, super glücklich. Ich finde, das macht auch das Leben so viel einfacher, weil die ganzen Optionen, ich gehe am liebsten nur noch in vegane Restaurants, aber auch im Supermarkt, also da gibt es ja dann manchmal so vegane Abteilungen, die werden ja zum Glück auch immer größer, aber für mich ist es immer kirre, so diese 30 verschiedene Joghurts, bei mir gibt es immer Fly und Alpro Joghurt, dann ist das viel geiler, so anstatt so von Müller irgendwie so einer rechten Socke da irgendwie diese 10 verschiedenen Joghurts mit allen Geschmäckern, mit Tierleid drin, und wir machen die mittlerweile sogar auch irgendwas Veganes oder so, aber es ist für mich, das Leben macht so viel einfacher, weil die Qual der Wahl ist halt auch nicht so schön. Und ich finde, wir haben eigentlich so einen Überkonsumismus und brauchen lieber weniger Dinge. Deswegen, ich finde, das entschlackt irgendwie auch total. Mhm.
Ja, weniger Dinge, da sagst du auch was, ne? Also das Ding ist ja auch, Menschen, die vegan leben, sehen ja Tiere nicht als Lebensmittel. Das ist ja kein Lebensmittel. Wir brauchen das ja gar nicht zum Leben, weißt du? Und ich finde, eine Position, wie du sie hast, ja, dass du sagst, es gibt super viele Lebensmittel und die werden alle überproduziert und man kann doch da sozusagen das ganze System neu denken, das ist total kraftgebend, ja, für mich. Ich fühle mich total bestärkt, gerade einfach nur dir zuzuhören, weil du dich das traust, so zu denken, gibst du mir sozusagen Kraft drüber, weißt du, wie ich das meine? Das ist total, total stark. Und gib mir mal noch, weil wir sind bald am Ende des Podcasts. Wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Folge. Würde ich dich jetzt schon mal gerne einladen, wenn es für dich okay ist.
Na, Logo, gerne, mein Lieber. In Sehr Persona.
Ja, oder in Persona, noch lieber. Und die letzte Frage, die ich dir so stellen würde, ist, was war der letzte Impuls zu sagen, ich widme meinem Leben jetzt diesem Hungers und dieser Überproduktionsthema, diesen Lebensmittel? Wann ist das ins Zentrum deines Lebens gekommen? Und erzähl mal kurz so, wie das genau war.
Angefangen hat es, als ich 7 Jahre alt war und mir jemand erzählt hat, dass Menschen hungern. Ich bin ein bisschen so Waldorf-Kindergarten, Waldorf-Schule und ja, so in der heilen Welt ein bisschen, hatte auch meine Themen in der Kindheit, aber ja, hatte sowas noch nie gehört und war ziemlich traurig und konsterniert und war so, boah, krass. Und dann habe ich halt da so meine Vision, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben, gefasst, aber ich wusste nicht, wie. Und die Vision ist ja der Nordstern und ich habe die Mission gesucht. Was tue ich jetzt? Und bin dann durch die Welt gereist und habe Sprachen gelernt, ein bisschen was hier und da gelernt. Also. Und dann 2009 in Den Haag in meinem Studiumszeit, da habe ich über YouTube ein Video gesehen, wo Menschen Dumpster-Diven waren, also Mülltauchen. Und da war dann für mich, so hat es Klick gemacht, wie, es gibt Läden, es gibt Supermärkte, es gibt Marktstände, die schmeißen Lebensmittel, die man noch essen kann, in den Müll. Niemand hat mir in der Schule erzählt, niemand in der Uni, ich habe es nicht in den Medien gesehen. Ich dachte mir so, wieso spricht darüber niemand? Und dann war für mich Zero Hunger Vision, Zero Waste die Mission, die dann auf einmal war der Match, okay, ja. Darum geht es mir und jetzt lass das mal möglichst groß machen. Und dann habe ich 2 Hochzeitseinladungen bekommen nach Mexiko und bin dann, ja, so natürlich irgendwie Flug buchen und so. Und dann dachte ich so, oh, ich bin schon echt einige Flüge gemacht. Ich muss jetzt einmal gucken, was so die Ökobilanz ist. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass das so fast 5 Tonnen Treibhausgase sind. Aktuell stoßen wir so 10 bis 12 aus hier in Deutschland. Wir dürften aber eigentlich nur so 2,5 Tonnen ausstoßen pro Jahr, wenn wir die Pariser Klimaziele ernst nehmen wollen. Und 2,5 stoßen die Menschen in Afrika und Indien aus, so. Aber Deutschland ist halt, ja, wir leben halt auf einem ökologischen Fußabdruck, dass wir mindestens 2, eher 3 Erden bräuchten. Und dann war ich so, boah, das geht ja gar nicht. Das wusste ich auch gar nicht wieder. Und dann war aber auch kein Weg mehr zurück. Dann habe ich gesagt, gut, ich muss einen alternativen Weg nach Mexiko finden, wenn Kolumbus schon vor 500 Jahren rüber gesegelt ist. Und dann bin ich mit 2 Freunden tatsächlich ohne Geld, um auch zu zeigen, alles ist möglich und die Menschheit ist wunderbar und man braucht keine Angst haben vor anderen Kulturen, anderen Ländern, und sondern man kann einfach auf sein Herz hören und rausgehen und das Gute in den Menschen, das Gute in der Welt suchen und damit auch Vertrauen stiften und den Menschen Mut machen, auf ihre Träume so auch zu hören. Und da sind wir rüber auf der Atlantiküberquerung mit Segelbooten, auch fast gekentert. Da habe ich mich dann entschlossen, einen Geldstreik zu gehen, habe sehr konsequent insgesamt 5,5 Jahre kein Geld angenommen, kein Geld mehr ausgegeben und ja, sind dann in Mexiko angekommen zu den Hochzeiten ursprünglich, wo wir hin wollten, sind wir ein halbes Jahr zu spät gekommen, aber egal, der Weg ist das Ziel. Hab dann in Mexiko wirklich Dumpster-Diven, so wie auf der ganzen Reise gemacht, bin dann aber zum legalen Retten gekommen, also wirklich Google Maps Eintrag, aha, hier der Marktstand um die Uhrzeit, das ist die Ansprechperson. Und dann hat sich das so etabliert, dann wurde meine Frau schwanger, dann sind wir zurück nach Berlin, habe ich wieder 9 Monate containert und dann habe ich irgendwann wieder den Mut gehabt. Ich hatte nämlich die Sorge, wenn ich den Supermärkten sage, guck mal, ich schreibe Bio Company, Basic, Dens, Edeka, ich schreibe, ich gehe in eure Tonnen und ich klaue da, weil das ist Diebstahl, Lebensmittel wegschmeißen ist legal, aus der Tonne rausholen ist verboten, dass die mir die Tonnen zumachen. Oh, was es auch teilweise gibt, und ich dann nicht mehr die Lebensmittelquelle habe für meine Familie, weil ich habe ja ohne Geld gelebt. So. Und dann habe ich mich das aber getraut und dann hat Bio Company als Einzige gesagt, ja cool, lass mal sprechen. Und das war dann der Beginn 2013 durch, also wirklich legal Lebensmittel retten. Und das hat dann relativ schnell durch einen Typen, den ich kannte, ein sehr guter Freund mittlerweile, Raphael, auch Waldorfschüler, auch vegan, ganz toller Mensch. Und mit dem habe ich dann zusammen Foodsharing aufgebaut, natürlich noch mit anderen, aber ja, wir waren so die, er war der Coder, ich war so der Visionär und der Botschafter. Und ja, dann haben wir Foodsharing groß gemacht, wo mittlerweile echt schon sehr viele Lebensmittel gerettet wurden, 18.000 Betriebe mitmachen, da kann man kostenlos Lebensmittel bekommen, auch hauptsächlich vegan. Das funktioniert mega, Too Good To Go kennen ja die meisten, aber das ist quasi die, ja, ein bisschen die Hippie-Alternative, aber vor allem eben die kostenfreie. Und dann habe ich 5,5 Jahre das durchgezogen mit dem Geldstreik und dann war so, jetzt wird es langsam anstrengend, unsere Kinder sind jetzt heute 14 und 12, damals waren die aber einfach schon größer und dann haben wir gesagt, cool, jetzt hören wir auf, ich höre auf mit dem Geldstreik, mit meinem Dogmatismus und lass mal das Lebensmittel retten, in die Mitte der Gesellschaft bringen, Mainstream machen. Und dann ja, habe ich tatsächlich 7 Läden aufgemacht mit Surplus. Das heißt, wir sind ein Online-Shop mittlerweile, hatten auch eine Insolvenz dazwischen, mussten alle 7 Läden wieder schließen nach Corona. Also sehr bewegte Zeit, haben das Geschäftsmodell ein bisschen geändert und ja, haben jetzt aber wieder einen Neustart gemacht 2024 und ja, sind jetzt ein kleines Team, Homeoffice und haben tolle Partnerfirmen, hauptsächlich vegane Produkte und mit dem Code SUPERHEROES spart ihr 20% auf eure erste Bestellung ohne Mindestbestellwert. Freue mich, wenn ihr mitrettet. Pro Bestellung ermöglichen wir 2 Schulmahlzeiten und ich freue mich ja auf alles, was wir gemeinsam bewegen für eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben und alle Tiere sich entfalten können und wir ja als Familie, als liebevolle Säugetiere miteinander umgehen.
Ich bin sehr beeindruckt. Vielen Dank, Raphael. Ich fühle mich in meinem eigenen Podcast abgeholt sozusagen und fühle mich so richtig eingebettet. Du hast das alles so sehr geleitet und geführt und mir ganz viele Emotionen, ganz viele Erinnerungen geschaffen, ganz viele Visionen. Also ich habe total die Zeitreise, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, hinter der Zukunft sozusagen. Ich versuche jetzt wirklich noch größer zu denken, dadurch, dass ich dir einfach zugehört habe, wie groß du denkst. Und ich bin super erfreut, dass wir jetzt zueinander gefunden haben, ja, dass das endlich mal geklappt hat, dass das Universum uns jetzt mal die Möglichkeit gegeben hat, uns zu treffen. Super schön. Ich schicke dir eine Einladung für die zweite Runde, wo wir nochmal sprechen. Gerne in Persona. Wir haben ja gesehen, wir sind jetzt aktuell nicht gerade so weit voneinander entfernt, physisch. Und ich drücke dir für deine Vision unfassbar die Daumen, ja, auf dass jeder Plan 1:1 genauso umgesetzt wird. Und dass diese Welt dich sieht und hört und deiner Mission gefälligst Platz macht.
Ja, voll schön. Tausend Dank dir, Fabian. Und letzte Einladung für alle, die Bock haben. Wir werden Weltrekord machen im Lebensmittelretten. Letztes Jahr haben wir es mit Bianca Heinicke, Bibi Beauty Palace gemacht, die mittlerweile auch zum Glück vegan ist. Und Hammer. Vielen anderen wie Nathan Goldblatt und super tollen Influencern-Creatern. Das hat geklappt. 75.000 vegane Schnitzel haben wir gerettet, die ein Jahr abgelaufen waren. Dieses Mal sind es mindestens 40.000 vegane Pasta. Fertiggerichte, tiefgekühlt, wird in Berlin stattfinden Ende September. Und das wird aber auch ein Kickoff für eine E-Petition beim Bundestag, um zu sagen, wir müssen anfangen, den Veganismus nach vorne zu bringen. Wir können uns nicht auf die Politik verlassen und wir werden die Mehrwertsteuer senken. Mit der Petition, das ist das Ziel, von 19% bei pflanzlicher Milch auf 7%, wie die Kuhmilch, weil das macht null Sinn. Und dass man so einfach anfängt mit einer low-hanging fruit und 30% der Leute in Deutschland, die konsumieren schon pflanzliche Milch. Das heißt, man hat eine sehr große Schnittmenge, sehr viele Menschen, die dahinter stehen, man braucht 50.000 Stimmen. Und ja, alle Creator, alle Leute, die da Bock haben, sich irgendwie zu engagieren, mitzumachen, meldet euch bitte, Raphael Zörplas, schreibt mir da. Und super. Oder sonst auf Instagram oder so. Und dann lass uns da gemeinsam wirklich den ersten Pflock einrammen, weil die vegane Community muss zusammenkommen. Wir müssen stärker uns unterstützen und auch wirklich groß denken, galaktisch denken. Und das ist jetzt nur ein kleiner Meilenstein, aber es gibt noch so viele andere Gesetze, so viele andere Dinge, die wir vorantreiben können. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Die meisten Menschen wollen ja gar nicht, dass Tiere leiden. Sie machen es aber trotzdem. Und ich glaube, da können wir gemeinsam auch noch viel mehr tun. Deswegen, ja, vielen Dank dir für die Zeit und freue mich schon mega aufs persönliche Kennenlernen.
Ich auch. Sehr schön. Danke für die lieben Worte und viel Kraft zu dir.
Alles Liebe.